Und jede Kabila ist unterteilt nochmal, also wenn es eine Kabila ist, ein großer Stamm sozusagen. Ja? Und jeder dieser Stämme hat Unterstämme, wenn man das so sagen kann. Ja? Es gibt bestimmt irgendein Fachwort dafür, aber nagelt mich da nicht fest. Ja? Auf Arabisch heißt es eben Ashira. Du hast oben die Kabila und dort gibt es Ashira und es gibt noch weitere Unterteilungen. Und Leute wie Abu Bakr und Umar, radiallahu anhuma, beide waren auch von Quraysh. Alle waren wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Aber sie waren nicht vom gleichen Unterstamm. Sie waren nicht von der gleichen Ashira. Zum Beispiel war Abu Bakr von Sain und Uthman radiallahu anhu war auch aus Makkah, aber war von Banu Umayyah. Und andere Sahaben wie zum Beispiel Ali ibn Abi Talib, logischerweise, weil er mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, also Cousin verwandt war, kam er von der gleichen Ashira. Von der gleichen Ashira, und zwar Banu Hashim. Banu Hashim heißt nicht anders als die Söhne von Hashim. Hashim ist einer der Großväter des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wie wir am Anfang schon kennengelernt haben. Dann Mus'ab ibn Umair ist auch von einer anderen Ashira gebracht, auch zu Quraysh, von Banu Abdiddar. Zubayr ibn al-Awwam radiallahu anhu von Banu Asad. Und Umar ibn Khattab von Bani Adi, auch ein Qurayshid. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, manche der Sahaba, man könnte sich fragen, warum waren manche der Sahaba radiallahu anhum in Mekka sicher und manche waren nicht sicher, obwohl sie alle von Quraysh waren? Die Antwort lautet, weil sie eben von verschiedenen Unterständen waren. Ja? Das heißt, wenn Umar radiallahu anhu von den Banu Adi geschützt worden war, in Schutz, in Obhut genommen worden ist, unter Schutz gestellt worden ist, dann heißt es nicht, dass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam den gleichen Schutz genossen hat. Weil den Schutz hat er genossen, solange sein Onkel Abu Talib am Leben war, aber dann, als er gestorben war, sah die Sache anders aus. Ja? Abdurrahman ibn Auf ist auch ebenfalls ein von Quraysh, aber von einem anderen Ashir, von Banu Zuhra. Uthman ibn Maz'un ist von einem anderen Stamm, wie das von Banu Jumah. Und bei der Kaaba, liebe Geschwister, die hat ja ihre vier Ecken und da ist eine Ecke, ist der schwarze Stein. Und in der Ecke vorher ist die sogenannte jemenitische Ecke und die nennt man auch die Ecke der Banu Jumah. Das ist ein anderer Name für diese Ecke. Ist auch also eine der Unterstämme der Qurayshiten. Andere Sahaba, die auch, das waren alles Sahaba, die den Islam früh angenommen haben. Warum habe ich das erwähnt? Es hat den folgenden Sinn. Erstens müssen wir natürlich die Namen der Sahaba kennen, die Namen ab und zu mal hören. Und auch die Geschwister. Normalerweise, was hätte man erwartet? Wo hätte man erwartet, dass der Islam sich als erstes ausbreitet? Man erwartet, dass der Islam sich als erstes ausbreitet, normalerweise, wenn dann bei den engsten Verwandten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil sie ja mit ihm die ganze Zeit vorher schon zusammen waren, ihn genauestens kannten. Und sie wussten, dass er ehrlich war, und sie wussten, dass er nicht da irgendwie seit 40 Jahren in einem Zimmer geheim sitzt und irgendwelche Sachen schreibt und abschreibt und so, sondern sie kannten sein Leben innen auswendig und wussten, dass er überhaupt nicht lesen und schreiben kann. Ja? Und dann ist er ein paar Mal auf dem Berg und plötzlich kommt er runter mit einer ganz neuen Botschaft und ist selbst durcheinander von dieser Botschaft, hat Angst eigentlich davor, erst einmal diese Aufgabe zu übernehmen, aber hat es dann natürlich auf beste Art und Weise bewältigt, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, seine engsten Verwandten wussten am besten über ihn Bescheid, deswegen hat man erwartet, dass das unter den Leuten der Quraysh, besonders bei den Banu Hashim, bei dem Unterstand des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sich am meisten, am schnellsten verbreitet, weil die Leute, wenn sie natürlich realisiert haben, dass diese Botschaft, die erhöhen wird und nicht erniedrigend wird, wie sie gedacht haben, dann würden sie die Botschaft sofort annehmen. Aber das war nicht der Fall, sondern der Islam hat sich alhamdulillah verbreitet in verschiedenen Stämmen. Und zu dieser Weisheit Allahs gehört, oder zur Weisheit Allahs gehört, dass eben der Islam sich nicht nur verbreitet hat bei den Banu Hashim. Weil sonst hätte man gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, sonst hätte man gedacht, es wäre eine rassische Angelegenheit. Sonst hätte man gedacht, es wäre eine rassische Angelegenheit und ein bestimmter Stamm nimmt den Islam an, weil er dann über andere herrschen würde oder sowas. Aber so hat Allah gezeigt, nein, es ist keine Sache von Nationalität oder Herkunft, sondern es ist eine Sache von Iman. Wer den Islam annimmt, gehört zu der großen Familie und wird ins Paradies gehen und wer den Islam ablehnt, gehört zu den anderen, zum Rest und wird auf Ewigkeit in der Hölle verbrennen. Zu den Sahaba, die ebenfalls zu den Islam früh angenommen haben, gehört Abdullah ibn Mas'ud, aber er gehört nicht zu den Quraysh, er hat zu einem anderen Stamm. Er ist Hudayl. Und ebenfalls Abdullah ibn Qais, er ist ein Ash'ari, heißt, er gehört zu den Leuten der Asharia, das ist auch ein Stamm von damals. Und Utba ibn Ghazwan, Abu Bakr Mazin und viele andere Sahaba, radiallahu anhum, Möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Zweifellos, wie wir alle wissen, gehört Khadija, radiallahu anha, Tochter von Khuwaylid, zu den ersten Muslimen. Manche sagen sogar, sie war die erste muslimische Person überhaupt. Ja? Das sagt Ibn Ishaq, der Sira-Überlieferer, und auch Al-Hasan al-Basri, radiallahu anhu wa himmah, einer der Imame der Tabi'in, möge Allah mit ihnen auch zufrieden sein. Er sagte, dass Khadija ist die erste Person, die den Islam angenommen hat. Weil ihr wisst ja, nachdem unser Prophet sallallahu alaihi wasallam vom Berg Hira runtergegangen ist und nach Hause geeilt ist, da ist er zu seiner Frau gegangen und hat ihr gesagt, ich habe Angst um mich selbst gehabt. Und dann sagte sie, nein, nein, du brauchst dir keine Sorgen machen, denn du erfüllst die und die und die, die gute Charaktereigenschaft. Und manche sagen, dass eben sie ihm deswegen sofort geglaubt hat, wallahu a'lam. Und das ist natürlich auch sehr, sehr wahrscheinlich. Also die Sache ist also sehr, sehr wahrscheinlich. Ja. Aber wir haben jetzt keinen Text, der das hundertprozentig sagt. Aber man kann davon ausgehen, dass Khadija anha die erste Person war, die den Islam angenommen hat. Und Ali ibn Abi Talib ebenfalls. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, der später einer der Khulafa wurde, einer der Kalifen wurde, einer der rechtgeleiteten Personen Khulafa wurde, er war auch einer der Ersten. Und es ist natürlich schwierig zu sagen, wer der Erste war, ganz genau. Ja, weil den Islam annehmen, ist eine Sache, in erster Linie eine Sache des Herzens. Ja. Wenn jemand für sich selbst sagt, zwischen sich und Allah sagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, dann hat er den Islam schon angenommen. Ja? Auch wenn er das nicht in der Öffentlichkeit gesagt hat. In der Öffentlichkeit sagst du das, damit die Leute das wissen, damit sie dich auch als Muslim auch behandeln. Und auch im Zweifelsfall dich wie als Muslim begraben und dein Erbe teilen und weiß nicht was. Ja? Aber gerade in der Anfangszeit war ja der Druck da und man hatte Angst. Und deswegen haben manche Leute den Islam geheim gehalten. Ja? Und das ist ein Beweis dafür, dass wenn eine Person Angst hat, den Islam anzunehmen, dann soll sie auf keinen Fall zögern, sondern sie soll trotzdem den Islam annehmen, aber sie muss, wenn sie Angst hat um ihr Leben oder Angst hat, dass sie unterdrückt wird oder sonst etwas, dann muss sie ja das nicht in der Öffentlichkeit bekannt geben. Sondern Hauptsache, sie nimmt erst einmal den Islam für sich an. Damit, wenn sie im Zweifelsfalle oder im Falle eines Falles stirbt, dass sie als Muslim gestorben ist. Das ist das Wichtigste. Da gibt es keine Zeit zu verlieren. Ja? Weil manche Leute, sie haben Angst, den Islam anzunehmen. Manche Leute, mit denen redet, ihr seht, dass sie eigentlich, die sind überzeugt von allem. Das Einzige, was sie davon abhält, ist ihre Umgebung. Ihre Freunde, ihre Eltern. Stell dir mal vor, deine Eltern, das kannst du dir wohl schlecht vorstellen, aber vielleicht kannst du dich ein bisschen in die Lage versetzen. Deine Eltern sind selbst sehr, sehr tief gläubige Christen. Ja? Der Vater ist Pfarrer, die Mutter ist meinetwegen Pfarrerin. Bei den Evangelien dürfen ja heiraten, die katholischen nicht. Dann, und du bist da aus so einer Pfarrerfamilie und jetzt bist du und deine Eltern, die halten jeden Wochenende Gottesdienst, vielleicht sogar zusammen. Ja? Und du bist auch da jeden Tag in der Kirche gewesen, du warst vielleicht auch noch Messdiener, die Christen. Und das ist so jemand, der hilft bei diesem Gottesdienst da in der Kirche. Und du nimmst jetzt den Islam an, das ist nicht so einfach, ja? Weil das ist eine Katastrophe für die Eltern und die Gesellschaft, in der sie leben. Wie kann das sein? Das ist eine Katastrophe für die Eltern. Ja? Und dann bricht eine Welt zusammen und man kann nicht dieser Sache standhalten. Dann soll man trotzdem den Islam annehmen und ihn geheim halten. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß ja, in welcher Situation du dich befindest. Ja? Aber auf keinen Fall den Islam hinausschieben. Das macht also keinen Sinn. Und irgendwann, zweifellos, wird es so sein, dass Allah dein Herz so stärkt, so festigt, dein Iman so vermehrt, dass du überhaupt keine Angst haben wirst, was andere Leute sagen. Ja? Irgendwann mal, das ist für dich, also dir sind völlig egal. Du sagst, ich bin Muslim und was die anderen sagen, das ist mir egal. Und ebenfalls zu den ersten Muslimen, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, wie gesagt, er war einer der Ersten. Manche Gelehrte unterscheiden danach und sagen dann, Ali war der Erste von den Jugendlichen und Khadija war die Erste von den Frauen. Ja, und dann macht man so Unterschiede, aus welcher Kategorie macht man das, also relativiert man das. Ja. dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ja Ali ibn Abi Talib aufgezogen. Und der Grund war, das war natürlich, weil Abu Talib ist ja dann verstorben. Abu Talib ist ja der Vater von Ali, radiallahu anhu. Und Abu Talib hatte wen in seiner Obhut gehabt? Den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also war das so eine Art Wiedergutmachung. Nicht Wiedergutmachung, Entschuldigung, so eine Art Dank. Dankbarkeit zeigen. Ja. Du hast mich erzogen, jetzt bist du gestorben, dafür nehme ich auch deine Kinder zu mir. Ja. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns eines der besten Beispiele gegeben, wie man Dankbarkeit zeigt. Wie man Gutes mit Gutem vergilt, sallallahu alaihi wasallam. Ibn Hajar rahimahullah ta'ala sagte, dass er der Meinung ist, dass Ali ibn Abi Talib 10 Jahre alt gewesen ist. Und wenn das stimmt, dann ist das natürlich eine unglaubliche Sache. Ne? 10 Jahre alt, in diesem Alter, in so einer Gesellschaft, den Islam anzunehmen und keine Angst vor irgendjemandem zu haben. Das weist darauf hin, dass er, radiallahu anhu, sehr früh reif war und vernünftig war, im Gegensatz zu anderen Menschen, die manchmal erst mit 18 reif werden. Also deswegen ist ja in Europa erst mit 18 die Grenze angesetzt, weil die Leute sind nicht reif mit 18. Ja? Manche sind sogar mit 30 nicht reif. Ja? Und deswegen ist die Grenze wirklich gut, dass man sie hoch ansetzt. Also, ja? Weil die Leute kommen dann immer und sagen, ja, wie kann das sein, Aisha war 9 Jahre alt und weiß ich was. Ja, Aisha war reif, fertig. Was interessiert dich das? Aisha radiallahu anha war reif, du bist nicht reif. Fett. Okay? Das heißt, es ist eine rein Sache in dieser Hinsicht. Es gibt auch noch andere Beweise dafür, aber es ist einfach eine logische Schlussfolgerung. Einer der ersten, die den Islam angenommen haben, ist Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Abu Bakr, über den hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam viel Gutes gesprochen. Und jeder, der Abu Bakr liebt, hat ein Zeichen des Iman. Und jeder, der Abu Bakr verabscheut, ist zweifellos ein Heuchler. Abu Bakr radiallahu anhu hat einmal einen Streit gehabt mit Umar ibn al-Khattab. Also Umar und Abu Bakr, stellt euch mal vor. Die haben zusammen ein Streitgespräch gehabt und Abu Bakr hat Umar Unrecht getan. Abu Bakr hat Umar Unrecht getan. Er hat ihm irgendwas gesagt, was Umar verletzt hat. Daraufhin hat Abu Bakr hat die Sache bereut und hat zu Umar gesagt, ich entschuldige mich bei dir, bitte verzeih mir, das Wort hätte ich nicht sagen sollen oder was auch immer. Ja? Und Umar radiallahu anhu war sauer. Er hat gesagt, nein, ich verzeih dir nicht. Was hat Abu Bakr dann gemacht? Er ist dann aufgestanden und ist zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen, weil er, das ist der Weg, ja, das ist der Weg. Wenn du eine Lösung suchst, suchst du bei Allah, in der Sunna oder im Koran oder in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die Sahaba hatten eben den Vorteil, dass der gesamte Sahaba unter ihnen war und lebendig war, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Dann ist er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen und hat zu ihm gesagt, O Gesandter Allahs, ich habe mich mit Umar gestritten und ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin im Unrecht und ich hätte ihm das nicht sagen sollen. Was soll ich tun? Ich habe ihm Verzeihung gebeten und er hat mir nicht verziehen. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah hat dir verziehen. Allah hat dir verziehen. Fertig. In der Zwischenzeit hat Umar radiallahu anhu die Sache bereut. Und hat dann wollte eben Abu Bakr nachgehen und ist als erstes zum Haus von Abu Bakr gegangen und hat geschaut, hat gefragt, ist Abu Bakr da? Hat ihm gesagt, er ist nicht da. Also ich überlege, wo wird er sein? Beim Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wo sonst? Ja? Weil so oft heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit Abu Bakr zusammen gewesen ist, einmal gewusst hat, es kann nur sein, entweder zu Hause oder es ist beim Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dann ist der Umar radiallahu anhu dorthin gegangen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und wo Abu Bakr ebenfalls dort war und ist hingegangen und wollte eigentlich die Sache bekennen, wollte eigentlich die Entschuldigung annehmen von Abu Bakr. Aber das Problem war, in der Zwischenzeit war der Prophet sallallahu alaihi wasallam zornig geworden. Und deswegen hat er radiallahu anhu eigentlich nichts sagen können. Denn die Sahaba, wenn der Prophet sauer war, zornig war, konnten sie nichts sagen in seinem Gesicht. Ja. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in seiner Wut hat er dann Folgendes gesagt. Allah subhanahu wa ta'ala hat mich Also erst einmal, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war so zornig, dass der Abu Bakr radiallahu anhu aus Mitleid mit Umar zum Propheten gegangen ist und sich auf seine Knie runtergeworfen hat und zu ihm gesagt: O Gesandter Allahs, ich bin derjenige, der einen Fehler gemacht hat. O Gesandter Allah, ich bin derjenige, der einen Fehler gemacht hat. Abu Bakr hatte Angst, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zornig wird mit Umar, was natürlich schon war, aber nicht, dass er etwas sagt und ein Dua spricht oder sonst etwas. Ja. Und so hat Abu Bakr so Angst, Mitleid gehabt mit ihm, als er natürlich gesagt hat: O Gesandter Allahs, ich bin doch derjenige, der den Fehler gemacht hat. Ich bin doch derjenige, der den Fehler gemacht hat. Und dann sagte der Prophet, aber hat nicht darauf reagiert. Der Prophet hat dann gesagt: Allah subhanahu wa ta'ala hat mich am Anfang geschickt zu euch. Und dann habt ihr alle gesagt, du bist ein Lügner. Außer Abu Bakr. Er hat zu mir gesagt, du sprichst die Wahrheit. Und er hat mich unterstützt und mich getröstet mit sich selbst und mit seiner Familie und mit seinem Vermögen. Wollt ihr bitte meinen Freund in Ruhe lassen? Wollt ihr mir bitte meinen Freund in Ruhe lassen? Und dann sagte Anas radiallahu anhu, danach hat nie wieder jemand den Abu Bakr irgendetwas angetan. Das war für sie dann sozusagen heiliges Gebiet, verbotene Zone. Abu Bakr, auch wenn er was falsch macht, okay, trotzdem. Aber er hat so viel Gutes gemacht und den Propheten so viel unterstützt, dass egal was er jetzt macht an schlechten Taten, das hat kein Gewicht mehr. Das steht in keinem Verhältnis zum Guten. Deswegen auch Uthman radiallahu anhu, als er eines Tages eine ganze Armee, alle die Waffen bereitet hat und den Proviant und die Reittiere, das war für die Armee nach Tabuk, ja, radiallahu anhu, dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Egal was Uthman nach dem heutigen Tag macht, es wird ihm nicht schaden können. Wird ihm nicht schaden. Geht nicht. Weil egal, was wird er für Fehler machen? Er wird Fehler machen, wie der Mensch auch Fehler macht. Ja? Er wird Sünden machen, wie der andere Mensch auch Sünden macht. Ja? Aber das kann niemals im Verhältnis zu dem stehen, was er schon an Guten gemacht hat. Ja? Genauso wie die Leute von Badr. Die Leute, die an der Schlacht von Badr teilgenommen haben. Ja? Wer daran teilgenommen hat, da konnte man davon ausgehen, dass Allah ihm seine Sünden schon vergeben hat. Ja? Weil das, was er da geleistet hat in der Schlacht von Badr, das war so entscheidend, weil wenn die Muslime da eine Niederlage erlitten hätten, mit den paar Leuten, ca. 300 Leuten, dann wäre der Islam sozusagen ausgelöscht worden. Aber dadurch, dass sie dort gewonnen haben und siegreich gewesen sind gegen die Kuffar, die ungefähr dreimal so viel gewesen sind wie sie, ist der Islam bis heutzutage noch da. Ja? Das heißt, ihre guten Taten, die waren so unglaublich groß, dass also egal, was sie danach noch an Schlechten gemacht hätten, das würde in keinem Verhältnis stehen zu dem. Diese Geschichte von Abu Bakr übrigens ist in Sahih al-Bukhari überliefert worden. Ein weiterer Sahabi, der den Islam früh angenommen hat, ist Zayd ibn Haritha radiallahu anhu und auch Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas sagte sogar: Ich war eine Woche lang der Dritte, der den Islam angenommen hat. Das hat Hadith bei Bukhari überliefert. Aber wie gesagt, der Dritte gemeint ist nach dem, was er weiß. Ja, weil du weißt ja nicht in der ganzen Stadt, wer geheim ist, im Insgeheim den Islam angenommen hat, wer nicht. Aber dem offensichtlichen Anschein nach war er der Dritte, der den Islam angenommen hat. Eine Woche lang war er der Dritte. Also ich würde sagen, nach einer Woche haben dann auch andere Leute weiterhin den Islam angenommen. Die Mutter von Sa'd, radiallahu anhu, die hat Sa'd ein Problem gemacht. Ja? Weil er war Muslim und sie war Kafirer. Und er wollte, er hat den Islam angenommen, war davon überzeugt, hat die Schahade gesprochen, aber seine Mutter, die hat was ganz Schlaues gemacht. Sie hat gesagt: Hör mal gut zu, ich werde nicht mehr essen und nicht mehr trinken, bis du den Islam wieder verlässt. Und dann hat sie auch noch einen Beweis aus dem Koran gebracht. Ja? Da hat sie gesagt: du behauptest, dass Allah von dir verlangt, deine Eltern gut zu behandeln. Und ich befehle dir, dass du den Islam verlassen sollst. Du hast die Szene gesagt. Ja? Natürlich, er hat gesagt: Mutter, selbst wenn du 100 Seelen hättest und die eine Seele nach der anderen den Körper verlassen würde, aufgrund deines Hungerstreikes, ich würde niemals den Islam verlassen. Niemals. Das ist zeugt für Standhaftigkeit. Ja? Deine eigene Mutter, egal was sie tut und sagt, den Islam wirst du niemals verlassen. Und prinzipiell, was verboten ist, aufgrund deiner Mutter oder deinem Vater oder deinen engsten Verwandten, was verboten ist, machen, auf gar keinen Fall, niemals, kannst du vergessen. Und dadurch, wenn du so eine Einstellung hast, liebe Bruder, liebe Schwester, wenn du so eine Einstellung hast, dann wirst du wirklich ehrenhafter Muslim sein. Dann wirst du, werden die Leute dich wirklich respektieren. Aber wenn du immer sagst, wenn du immer Kompromisse eingehst in deine Religion und immer Sachen tust, die nicht eigentlich nicht tun darfst, ja, zum Beispiel, du hast den Islam angenommen, deine Eltern sind aber noch Christen, ja, und die trinken zum Beispiel Alkohol. Ja, und dann sagst und du sagst, ja, okay, ich bleibe trotzdem am Tisch sitzen, obwohl du gar nicht am Tisch sitzen bleiben darfst, wenn Alkohol getrunken wird. Ja. Du machst es aber trotzdem, dann werden sie sehen, ja gut, dieser Islam, der ist eigentlich gar nicht so, nicht so ernst zu nehmen. Alkohol ist zwar verboten und so, aber mein Sohn macht es ja trotzdem. Ja? Mein Sohn sieht das auch nicht so eng. Ja? Warum bist du so streng und die anderen sind nicht so streng? Ihr kennt diese Argumente. Und das, warum ist das so? Weil die Person nicht stolz darauf ist, Muslim zu sein, sondern weil diese Person so Angst hat, ja, ich bin Muslim, aber ich bin nicht so streng, macht euch keine Sorgen und so. Ja? Sondern, liebe Geschwister, man muss stolz darauf sein. Kommt einer zu dir und sagt, bei euch im Koran ist Kampf erwähnt. Natürlich ist im Koran bei uns Kampf erwähnt. Selbstverständlich. Willst du die Eier wegmachen oder was? Ach so, viel zu radieren im Koran. Das geht nicht. Ja? Oder einer kommt zu dir und sagt, oh, bei euch im Koran, da steht drin, wird die Frauen schlagen. Oh, was machen wir jetzt? Nein, das ist nicht so gemeint. Schlagen, gemeint so und nicht so und Angst. Hast du Angst? Allah subhanahu wa ta'ala, der Herr der Welten, der dich erschaffen hat, der die Frauen erschaffen hat, die Männer erschaffen hat, du weißt doch am besten, was gut und schlecht für dich ist. Du weißt doch am besten, willst du dich rechtfertigen vor einem Kafir für das, was Allah im Koran sagt? Du wirst dich aber wundern im nächsten Tag, wie es aussehen wird. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala getragen wird auf seinem Thron von 8 Engeln, wie es in Surat al-Haqqa heißt, und er ankommt am nächsten Tag, und was machst du denn dann? Was machst du denn dann? Vor wem willst du dich dann rechtfertigen? Immer noch vor dem Kafir? Du hast Allahs Eier weggeschmissen? Und du hast gesagt, nee, das ist nicht so gemeint. Ihr wisst das, wenn du sagst, nee, Allah hat das nicht so gemeint, wie es da steht. Dass diese Aussage an sich, ist reiner Kufr. Ist reiner Kufr. Weil was ist der Koran, wenn du sagst, die Bedeutungen haben keine Bedeutung? Im Koran geht es nicht um die Bedeutung. Wenn einer sagt, zum Beispiel, im Koran steht, und dein Herr kommt am nächsten Tag und die Engel reihen und reihen. Du sagst, nee, dein Herr kommt nicht. Das ist Kufr. Das ist klarer Kufr. Ja? Das Einzige, was manche Sekten machen, sie uminterpretieren. Aber die machen niemals Nefi. Wenn du Nefi machst, nein, das ist nicht so. Gar nicht so, wie es da steht. A'udhu billah. Du leugnest, was Allah gesagt hat. Das ist eine Katastrophe. Ja? Es gibt manche Leute, sie uminterpretieren das Ganze. Sie sagen, Interpretation, das führt jetzt hier zu weit, das ist ein Aqida-Thema, aber das ist natürlich kein Kufr. Also was manche Asha'ira machen, Maturidiyya machen und andere Sekten, das ist kein Kufr, aber die Handlung an sich ist eine Katastrophe. Ja? Die Handlung an sich ist eine Katastrophe und ist zweifellos Haram. Ja? Aber das ist die Sache, liebe Geschwister. Kommt einer zu dir und sagt, im Koran, da steht ja, ja, was steht noch im Koran so drin, was die Leute nicht mögen? Bedeckung der Frau. Ja, die Frau wird unterdrückt mit dem Hijab. Die Unterdrückung steht nicht drin, aber der Hijab steht drin, selbstverständlich. Und wir sind stolz darauf, Alhamdulillah. Was steht noch drin? Im Koran steht drin, dass die Ungläubigen, die gehen alle in die Hölle. Natürlich, wo sollen sie hingehen? Im Paradies. Dann brauchen wir nicht den Islam mehr. Wenn wir alle ins Paradies gehen, was machen wir denn noch? Ja? Im Koran steht drin, du sollst dem Propheten folgen, der 1400 Jahre vorher gelebt hat. Ja, steht drin, musst du folgen. Und das ist auch der einzige Weg ins Paradies. Im Koran steht drin, dass die Juden, die Christen, die gehen in die Hölle. Ja, natürlich. Natürlich, die haben Schirk begangen, die sind Kuffar und die gehen in die Hölle. Fertig. Das steht drin, da kannst du nicht sagen, steht nicht drin. Ja? Das steht drin und du, im Koran steht drin, nur der Islam ist die Wahrheit. Ja? Steht drin, am jüngsten Tag, Allah sagt im Surat al-Imran, und wer eine andere Religion begehrt außer dem Islam, so wird sie niemals für ihn angenommen werden und am jüngsten Tag wird er zu den Verlierern gehören. Fertig. Glasklar steht das drin. Ja? Deswegen, liebe Geschwister, der Punkt ist, niemals Kompromisse in deine Religion eingehen. Zweiter Punkt ist, stolz auf deine Religion sein, vollkommen stolz. Es gibt da keine, also keine Sache, wofür du dich schämen musst. Ja? Schämen muss sich derjenige, der Allah leugnet. Schämen muss sich derjenige, der den Koran nicht einmal gelesen hat, obwohl über eine Milliarde Menschen sich bekennen im Islam. Der muss sich schämen. Schämen muss sich jemand, der einen Menschen anbetet. Ja? Schämen muss sich jemand, der Bäume und Steine und Geld anbetet, Frauen anbetet. Schämen muss sich jemand, der sich besauft und dann wie ein verrückter Mensch durch die Gegend läuft und nicht einmal im Besitz seiner geistigen Kräfte ist. Ja? Der, wenn er sich selbst sehen würde, würde er sich schämen. Der muss sich schämen. Ja? Schämen muss sich jemand, der auf dieser Erde läuft, genießt, isst, trinkt, atmet, alles genießt, was er haben möchte und dankt Allah subhanahu wa ta'ala nicht einmal dafür. Die Person muss sich schämen. Ja? Und ihr seht in der Öffentlichkeit, die Leute rufen auf zum Atheismus, die sagen einfach, Gott gibt's nicht. Einfach. Wie Spinner. Ja? Also wie Spinner, weil wo waren sie denn? Die waren ja, die haben gelebt in Buxtehude und sind ja aufgewachsen, gestorben und dann sagen sie, Gott gibt's nicht. Das war, vielleicht waren sie noch einmal in Mallorca. Das ja? Und dann sagen sie, Gott gibt's nicht. Das ist eine dumme Aussage, müsst ihr euch mal vorstellen. Ja? Das ist die Realität. Ja? Du kannst doch gar nicht sagen, Gott, sag wenigstens, ich habe ihn nicht gesehen. Dann sagen wir, wir haben ihn auch nicht gesehen. Ja? Aber du sagst, es gibt ihn nicht. In deiner Welt gibt es sie nicht. Ja. Aber vielleicht gibt es sie trotzdem. Ja.
Ebenso zu den jüngeren Sahaba, die den Islam früher angenommen haben, gehört Uthman, aber es ist nicht authentisch überliefert worden, dass er der Vierte ist, der den Islam angenommen hat. Und ebenso Talha ibn Ubaydillah radiallahu anhu.
Ibn Mas'ud erzählt uns seine Anfangsgeschichte. Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, dass er Hirte war für einige Schafe oder Ziegen, was auch immer, die einem Mann gehört haben namens Uqba ibn Abi Mu'ayt, und hat diese Schafe für ihn gehütet, diese Herde für ihn behütet. Dann, also in Makkah, ja, in Makkah. Und dann kam der Prophet sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr zu ihm, und sie waren auf der Flucht vor den Mushrikin. Sie waren nach der Flucht vor den Qurayshiten, und es könnte sein, dass das eben auf dem Weg der Hijra war. Könnte sein, als sie auch ausgewandert waren. Also, du weißt ja, Abu Bakr und Prophet auch immer die letzten dann, die dann ausgewandert sind. Und sie kamen dann bei Ibn Mas'ud vorbei. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Ibn Mas'ud gesagt: hast du Milch für uns zu trinken? Kannst du uns ein bisschen melken, sodass wir was trinken können? Und dann sagte er: Nein, darf ich nicht. Denn mir sind diese Schafe oder diese Herde, die Ziege und so anvertraut worden, und ich darf nicht einfach was davon nehmen. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: kannst du mir ein junges Tier bringen? Und dann hat er ihm ein junges Tier gebracht, und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einfach nur Dua gemacht, dass dieses Tier Milch hat. Dass dieses Tier Milch bekommt. Und daraufhin sind die Euter dieses Tieres angewachsen und größer geworden und voll geworden. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemolken und hat davon getrunken, und Abu Bakr davon getrunken, und er hat Ibn Mas'ud ebenfalls davon zu trinken gegeben. Ja. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam danach gesagt: Kehr wieder zurück, wie du warst, und dann ist die Euter wieder geschrumpft und kleiner geworden, wie sie vorher gewesen war. Und das ist ein Wunder des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und genauso wie die anderen Propheten Wunder hatten, hat unser Prophet sallallahu alaihi wasallam auch zig Wunder gehabt, ja, wodurch die Leute in den Islam eingetreten sind. Und das war der Grund, warum Ibn Mas'ud den Islam angenommen hat. Ibn Mas'ud sagte: Daraufhin habe ich vom Propheten sallallahu alaihi wasallam im Laufe der Zeit 70 Suren auswendig gelernt, direkt von seinem Mund. Keiner macht sie mir streitig. Keiner macht sie mir streitig. Das heißt also, hat sie direkt vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gelernt, wie der Koran haben worden ist, weil nicht jeder Sahabi hatte diese Vorzüglichkeit. Manche Sahabe haben Teile des Koran gelernt, dadurch, dass sie den Propheten gehört haben im Salat, wie er liest. Manche haben Suchen auswendig gelernt, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie im Koran im Salat öfter gelesen hat. Ja? Und ihr wisst, die Leute, die Araber damals, die waren ein Volk, das nicht gelesen, nicht geschrieben hat, sondern sie haben immer auswendig gelernt. Insofern waren sie im Auswendiglernen begabt. Möge Allah mit den Sahaben allen zufrieden sein.
Zu den ersten, die den Islam angenommen haben, gehört Khattab ibn al-Arad und auch Bilal radiallahu anhu. Und seine Geschichte ist bekannt, dass er ein Sklave gewesen war und Abu Bakr radiallahu anhu ihn extra und auch andere freigekauft hat, oder besser gesagt abgekauft hat und dann freigelassen hat für Allah subhanahu wa ta'ala. Ammar ibn Yasir radiallahu anhu, seine Geschichte ist auch bekannt und seine Mutter, die erste Märtyrerin im Islam, die erste Shahida im Islam. Und er sagte, ich habe gesehen, oder ich habe den Gesandten sallallahu alaihi wasallam erlebt, als nur 5 Sklaven den Islam angenommen hatten und 2 Frauen und Abu Bakr radiallahu anhu. Also er will damit sagen, ich war ganz früh schon bei der Sache dabei. Und Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, der Erste, der den Islam nach außen hin gezeigt hat, waren 7 Leute. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, natürlich nur 1, Abu Bakr, Ammar, seine Mutter und Sumayya und Suhail und Bilal und Al-Miqdad, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Ebenso Amr ibn Abbas, als er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam, sagte er zu ihm, ich möchte den Islam annehmen und so weiter und so fort, hat er auch den Islam angenommen. Und dann sagte der Prophet, sagte Amr ibn Abbas, ich möchte dir folgen, und gesandte Abbas. Aber der Prophet sagte zu ihm, du siehst doch, wie die Situation ist, du siehst doch, wie das Ganze ist, kehre wieder zu deinen Leuten zurück, und sobald du hörst, dass ich die Oberhand gewonnen habe, dann komm wieder zu mir zurück. Und dann kam er dann erst später zurück, als der gesandte Allah siegreich war und die, also nach der mekkanischen Verwüstung, erst nachdem er schon ausgewandert war. Allah subhanahu wa ta'ala hat dafür gesorgt, dass einige Leute den Islam angenommen haben. Diese Leute waren allerdings, liebe Geschwister, sehr wenige an der Zahl. Im Vergleich zu den Leuten, die dort waren, die Kuffar waren, waren diese Leute an 2 Händen abzählbar oder ein paar Hände. Insofern, und sie waren auch teilweise Leute, die nichts besaßen. Leute wie Bilal und Allah, das waren Sklaven. Das heißt, was konnten sie schon großartig beitragen zu dieser Zeit? Deswegen war der Gesandte sallallahu alaihi wasallam betrübt, und Allah hat ihn dadurch geehrt, dass wenn schon die Leute den Islam nicht annehmen, wenn schon die Menschen den Islam nicht annehmen, dann wenigstens andere, und zwar die Jinn. Und insofern lautet das nächste Unterkapitel, die Annahme des Islam seitens der Jinn. Und darüber hat uns Allah subhanahu wa ta'ala einiges im Koran erwähnt. Die Jinn, liebe Geschwister, ist eine Schöpfung, die wir nicht sehen können, aber sie sehen uns, und sie sind wie wir in dem Sinne, dass Allah sie erschaffen hat, und sie müssen Allah anbeten, und sie werden auch ins Paradies kommen oder in die Hölle kommen, und sie werden auch Rechenschaft ablegen müssen. Unter ihnen gibt es Gläubige, unter ihnen gibt es Ungläubige, und der Iblis, der große Satan, Shaitan, ist einer von ihnen. Und diese Jinn, sie haben, manche von ihnen, ist ihnen Folgendes geschehen. Die Jinn normalerweise, liebe Geschwister, sie hatten immer im Himmel, sie hatten immer so etwas gemacht wie eine Räuberleiter. Einer über den anderen, über den anderen, über den anderen. Und damit sie hören oben im Himmel, was gesprochen wird. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala eine Entscheidung trifft und das seinen Engeln mitgeteilt hat, konnten sie manchmal Dinge hören, die die Engel unter sich sprechen, die Engelschar, die höchsten Engelschar, was sie sagen. Und wenn sie dann mal etwas mitbekommen haben, was auf der Erde geschehen wird demnächst, dann haben sie diese Worte genommen, und der Oberste hat es dem da runtergegeben, runtergegeben. Und wenn dann nicht eine Sternschnuppe schon angekommen war, bevor die Nachricht ganz unten angekommen war, dann ist die Nachricht von den Untersten zu einem Wahrsager weitergegeben worden, und der Wahrsager erzählt dann den Menschen irgendwie die Zukunft voraus und hat dann tatsächlich in einem von 100 Fällen recht. Und das ist die Wahrheit, und deswegen wissen wir, dass die Leute, die zur Zukunft voraussagen, die Wahrsager, die machen
das so, dass sie in 99% der Fälle lügen und den Leuten irgendeinen Quatsch erzählen oder allgemeine Aussagen erzählen und die leichtgläubigen Menschen, die naiven Menschen, sie verbinden das mit irgendeinem Ereignis aus ihrem Leben und glauben dann sofort daran. Und manchmal stimmt es aber auch. Und das, was stimmt, war eine wirkliche Aussage, was kann nicht auch Zufall sein, ne? Aber es war dann teilweise eine Aussage, die sie von den Engeln über die Jinn mitbekommen haben. Und deswegen gibt es diese Sternschnuppen, weil sie diese Jinn dann davon abhalten, sodass sie nicht jedes Wort mitbekommen. Als allerdings der Koran herabgesandt worden war, wäre es jetzt problematisch gewesen, wenn dann die Jinn einige Worte des Koran bekommen vor dem Propheten des Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Das geht ja nicht, das kann ja nicht sein. Der Prophet ist derjenige, die Offenbarung bekommt, nicht die Jinn. Ja? Oder wenn sie irgendwelche Worte geklaut hätten, dass der Koran da halb ankommt oder sonst wie, was auch immer man sich da vorstellen kann. Und deswegen, in der Nacht, in der Koran herabgesandt worden ist, haben die Jinn das gemacht, was sie jede Nacht machen. Und haben auch da so wie eine Räuberleiter nach oben gemacht und haben wollten gucken, was dort Neues gibt. Aber plötzlich haben sie gesehen, dass der Himmel voller Soldaten voll war. Und das sind Soldaten, nicht irgendwelche Soldaten, sondern Engel. Der Himmel war voller Wächter und Hüter aneinander gereiht, die nur warten darauf, dass Jibril alaihi salatu wassalam mit dem Koran vom siebten Himmel herunterkommt zum ersten Himmel. Und insofern hatten sie in dieser Nacht keine Möglichkeit, irgendwas zu erfahren, weil es gab Hüter, die sie abgehalten haben. Und sie haben verstanden, dass in dieser Nacht irgendwas Besonderes geschehen ist. Und was ist Besonderes geschehen, das wussten sie nicht. Und deswegen haben sie ihre Leute auf der Erde rumgeschickt und haben gesagt, guck mal, was passiert ist. Seit ein paar Tagen ist irgendwas nicht normal da oben. Ja? Und dann haben sie geforscht und gesucht. Und haben sie irgendwann mal einen Menschen draußen lesen hören, und zwar hat da jemand den Koran zitiert, Koran gelesen. Und zwar war das der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der in einem Gebet den Koran gelesen hat, und einige Jinn haben zugehört. Und sie haben diese Worte gehört, und sie haben das akzeptiert und daran geglaubt und den Islam angenommen. Und sind sofort Da'ya geworden, sind zu ihren Leuten zurückgekehrt und haben sie gesagt, ja, meine Leute, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Oh, meine Leute, wir haben Worte gehört, wir haben ein Buch gehört, das nach dem Buch von Musa alayhi salatu wassalam herabgesandt worden ist. Und dieses Buch leitet zu einem geraden Weg. Und das hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht mitbekommen. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala Surat al-Jinn offenbart. In der Sammlung heißt, قُلْ sprich, أُوحِيَ إِلَيَّ. Mir wurde eingegeben, mir wurde Wahi gegeben, أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Sprich, mir wurde eingegeben, dass eine Schar der Jinn zugehört hat, dass wir den Koran gelesen haben, und dann haben sie gesagt, wir haben einen wunderbaren Koran gehört. Yahdi ila rushd, und dieser Koran, der leitet zur Besonnenheit. Er leitet also zu einem geraden Weg zum Islam, und sie haben dann den Islam angenommen. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. Das sind sozusagen Sahabis von den Jinn. Ja? Und diese Sache ist ein zweites Mal geschehen. Und beim zweiten Mal war es aber so, dass die Jinn tatsächlich mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam einen Termin hatten. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat sich mit ihnen getroffen und hat ihnen den Islam gelehrt, und sie haben den Islam angenommen. Und dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann zu den Sahaba zurückgegangen ist, hat er sie sogar mitgenommen, hat ihnen gezeigt die Spuren, die sie hinterlassen haben, da wo er sich mit ihnen getroffen hat, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Das war übrigens das Fajr-Gebet, in dem sie dazugehört hat beim ersten Mal. Ja. Und auch in Surat al-Ahqaf. In Surat al-Jinn liest man was darüber. Und in Surat al-Ahqaf kann man auch etwas darüber erfahren. An dieser Stelle, liebe Geschwister, mache ich Stopp für heute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Anwesenheit. und euch inshallah nächste Woche wieder herbringen, den ersten, der zu entstanden ist, den ersten, den wir darum zu bitten haben, wo der sagt, Allahu khairan.